Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich im Namen des Europa-Verlages zur Präsentation eines sehr spannenden Buches mit dem Titel »Ein deutsches Leben«, was uns die Geschichte von Goebbels Sekretärin für die Gegenwart lehrt. Dieses Projekt ist eine Verbindung von Film und Buch. Es gibt bereits ein Filmdokument, das Sie ab dem 6.4. im deutschen Kino sehen können, gleichen Titels, »Ein deutsches Leben«, in dem in vielen Interviewstunden das Leben von Brunhilde Pommsel, die in diesem Buch Rede und Antwort steht, nämlich vier Regisseuren der Firma Blackbox Film, die diesen Film gedreht haben, ihr Leben erzählt. Es ist das Leben der damals, als das Interview geführt wurde, 103-jährigen letzten Sekretärin von Joseph Goebbels. Tore Hansen hat als Autor im Europa-Verlag schon etliche Bücher verlegt. Er ist Soziologe und Politikwissenschaftler und hat sich die Aufgabe gestellt, das Textmaterial zu sichten und eine Relevanz der Aussagen von Brunhilde Pommsel für die Gegenwart zu liefern. Das ist eine schwere und besondere Arbeit gewesen. Er wird davon berichten, er wird Teile des Buches lesen und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
Ja, schönen guten Tag. So hört sich eine Stimme an, eine Klimaanlage im Hotel nicht so gut verträgt, aber fürs Lesen wird es noch gehen. Ich fange einfach mal direkt an mit zwei Zitaten. Das erste ist von Brunhilde Pommsel und das andere von Daniel Czarnoch, ein Holocaust-Überlebender, der diesen Film gesehen hat. Zunächst Brunhilde Pommsel. Ist es denn schlecht, ist es dann Egoismus, wenn die Menschen versuchen, an dem Platz, an den sie gestellt wurden, etwas zu tun, was für sie gut ist, und sie wissen, damit schade ich einem anderen. Aber wer tut denn das? So weit denkt doch niemand. Kurzsichtig und gleichgültig waren wir. Daniel Czarnoch dazu. Ein deutsches Leben ist nicht nur einer der wichtigsten Beiträge zur Aufarbeitung des Holocaust, sondern angesichts der aktuellen politischen Situation eine längst fällig zeitlose Mahnung an heutige und künftige Generationen. Brunhilde Pommsel kam einem der größten Verbrecher der Geschichte so nah wie nur wenige Menschen ihrer Zeit. Sie war im Propagandaministerium unter Joseph Goebbels Stenotypistin und Sekretärin. Kurz nach der Machtübernahme Adolf Hitlers trat sie zunächst in die NSDAP ein, um sich eine Stelle beim Reichsrundfunk zu sichern. 1942 wechselte sie in das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda und geriet so bis zur Kapitulation Berlins im Mai 1945 ins Vorzimmer von Hitlers Propagandaminister und mitten in die Führungselite des Nationalsozialismus. Noch in den letzten Kriegstagen tippte sie im Bunker Schriftsätze und nähte sogar die Fahne der offiziellen Kapitulation Berlins, anstatt eine Gelegenheit zur Flucht zu ergreifen. Über 7 Jahrzehnte hat sie geschwiegen. Brunhilde Pommsels Erzählungen beginnen mit ihrer Kindheit in Berlin, wo sie 1911 geboren wurde. Sie handeln vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges und dem wortkargen Vater, der 1918 unverletzt aus Russland zurückkehrt, der strengen Erziehung, die sie als älteste Schwester von 4 Brüdern erlebte und die sie nachhaltig geprägt hat. Der Vater war ein verschlossener Mann, über Politik wurde zu Hause nicht gesprochen. Brunhilde Pommsel wuchs in einem der besser gestellten Stadtteile Berlins auf. Die Familie konnte sich vergleichsweise gut ernähren, während im Rest Berlins, wie in ganz Deutschland, die materielle Lage breiter Bevölkerungsschichten äußerst prekär war. Unruhen durchzogen das Land, die politisch extremen Gegensätze von protestierenden Kommunisten und Nationalsozialisten bestimmen das Straßenbild und es kommt zu immer mehr gewalttätigen Auseinandersetzungen. Doch im Berliner Stadtteil Südende, einem Viertel mit vielen Villen, war davon relativ wenig zu spüren. Ihre gleichgültige Haltung gegenüber der neuen Bewegung der NSDAP erscheint Brunhilde Pommsel in ihrer Nachbetrachtung als ausschlaggebend für ihre Karriere. Ihre Sommerliebe Heinz machte sie 1932 mit einem verdienten Offizier des Ersten Weltkrieges bekannt. Es ist Wulf Bley, späterer Rundfunkreporter und Parteimitglied der ersten Stunde, der sie unter seine Fittiche nimmt. Ausgerechnet der Mann, der als Reporter unter schwülstigen Worten nach dem Sieg der NSDAP im März 1933 den Fackelzug im Beisein der gesamten Elite der Nazis kommentieren wird. Kurz nach Hitlers Machtergreifung holt er Brunhilde Pamsel ans Deutsche Theater, wo der verhinderte Schriftsteller Bley als Dramaturg kläglich versagte. Schließlich bekam er bei der NSDAP als NSDAP-Mitglied die nächste Gelegenheit, einen Posten einzunehmen, und forderte Pamsel auf, in die Partei einzutreten. Nur damit oder nur so konnte er sie mit in den Reichsrundfunk nehmen. Der Rundfunk war von den Nazis längst gesäubert worden. Sämtliche jüdischen Direktoren waren entlassen und mit Berufsverbot belegt worden. Die Geschichte von Brunhilde Pamsel dient nicht dazu, neue historische Erkenntnisse zu gewinnen. Sie gibt vielmehr einen offenen Einblick in die Eigenschaften einer damaligen Mitläuferin und ist damit zwangsläufig auch eine Warnung an die Menschen unserer Zeit, an uns alle. Es ist nämlich kaum noch zu bestreiten, dass wir uns jetzt, wie damals, mitten in einer Situation befinden, in der antidemokratische Tendenzen und rechter Populismus dort angekommen sind, wo sie für jede Gesellschaft und ein demokratisches System brandgefährlich werden, nämlich in der Mitte der Bevölkerung. Die politisch-soziologischen Analysen widmen sich spätestens seit 2015 aufgeregt der Frage, wie es denn sein kann, dass es in Europa und auch in den USA wieder salonfähig geworden ist, rechtes Gedankengut von sich zu geben, pauschal Gruppen als Sündenböcke zu diskriminieren und Übergriffe gegen Minderheiten und Kriegsflüchtlinge zu dulden. Mit der Wahl von Donald Trump, dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, ist ein Mann an die Spitze gelangt, der den Populisten in Europa weiteren Auftrieb gibt. Brunhilde Pamsel interessierte sich nicht für Politik. Ihr ging der Job vor, ihre materielle Sicherheit, ihr Pflichtgefühl gegenüber den Vorgesetzten, das Bedürfnis, dazuzugehören. Bildhaft und intim beschreibt sie ihren Werdegang. Eine persönliche Schuld an den Verbrechen des nationalsozialistischen Systems weist sie von sich. Nur selten jedoch waren nach den Premieren von »Ein deutsches Leben in Israel und San Francisco« verächtliche Stimmen oder Schuldzuweisungen zu hören. Hut ab vor dem, der von sich mit Sicherheit behaupten kann, er hätte nicht mitgemacht, so die Feststellung einer Korrespondentin der Frankfurter Rundschau. Anstatt eine Verurteilung von Brunhilde Pamsels Leben hervorzurufen, löste der Dokumentarfilm bei den Zuschauern überwiegend Fragen über unsere Zeit aus. Wiederholen sich die dunklen 30er Jahre? Sind unsere Angst, Ignoranz und Passivität am Ende für das Erstarken der neuen Rechten verantwortlich? Einige Jahrzehnte nahmen wir an, dass das Gespenst des Faschismus überwunden sei. Aber Brunhilde Pamsel macht uns klar, das ist nicht der Fall. Pamsels erstaunlich klar gefassten Beschreibungen des harmlosen Alltags inmitten der Kriegszeit, ihrem Aufstieg als unpolitisches Mädchen, ihrer emotionalen Distanz zur Realität der Zeit werden im Film Goebbels Zitate, Leichenberge, Skelettgestalten von befreiten Juden aus den Konzentrationslagern, Propagandamaterial und andere entlarvende Aspekte des Nazireichs kommentarlos gegenübergestellt, als harter Kontrast zu Pomsets Wahrnehmung und Erinnerung. Die Assoziationen der Zuschauer, das unweigerlich einsetzende Vergleichen mit heute, gaben den Anlass, in diesem Buch Pomsets Erfahrung den Entwicklungen der Gegenwart gegenüberzustellen und zum Thema zu machen. Sind die Befürchtungen übertrieben, dass sich die Geschichte wiederholen könnte? Oder sind wir längst an einem Punkt angekommen, an dem eine neue Epoche des Faschismus oder Autoritarismus nicht mehr aufzuhalten ist? Kann uns die Geschichte von Brunhilde Pamsel Hinweise darauf geben, inwieweit die Suche nach dem persönlichen Vorteil uns ignorant werden lässt gegenüber gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen? Um sich über Brunhilde Pamsels Biografie der Gegenwart zu nähern, muss auch der Frage nachgegangen werden, welche Verantwortung die demokratischen Eliten an der aktuellen Entwicklung tragen und ob es auch hier Parallelen zu den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt. Die Herausforderungen der Moderne in Form von Digitalisierung, Finanzkrisen, Flüchtlingswellen, Klimawandel, den sozialen Rahmenbedingungen einer vernetzten Welt und die daraus resultierenden Ängste vor Abstieg und Überfremdung führen bei Teilen der Bevölkerung zu einem Rückzug ins Private bis hin zur Radikalisierung. Es ist ein Entweder-Oder. Auf den ersten Blick lebte Brunhilde Pamsel vor gut 70 Jahren in einer völlig anderen Zeit als wir. Sie erzählt uns von all ihren kleinen Entscheidungen, die für den Zuhörer jedoch auf den ersten Blick scheinbar logisch, sogar vernünftig und nachvollziehbar sind, bis zu dem Punkt in ihrer Geschichte, über dem jeder Einzelne sich fragen kann, ja, hätte auch ich nicht dann plötzlich bei Goebbels im Vorzimmer gesessen? Wie viel von Brunhilde Pamsel steckt in jedem von uns? Oder wie ein Redakteur kurz nach der Premiere des Films provozierend fragte, sind wir nicht alle ein wenig Pamsel? Bevor sich die Geschichte wiederholt, bietet die Auseinandersetzung mit den Parallelen zwischen Vergangenheit und Gegenwart uns die Gelegenheit, unseren eigenen moralischen Kompass so fein zu justieren, dass wir bemerken, wann der Punkt gekommen ist, Stellung zu beziehen, aufzustehen und der Radikalisierung klar und offen entgegenzutreten. Wie leichtsinnig gehen wir alle mit unserem inneren moralischen Messinstrument um? Für welche primitiven, kurzfristigen, banalen oder oberflächlichen Ziele oder auch scheinbaren Erfolge opfern wir dieses innere Maß? Fragen, auf die uns die Geschichte von Brunhilde Pamsel keine allgemeingültige Antwort geben kann und wird, nur die jeweils individuelle Bereitschaft zur Reflexion vermag dies zu leisten. Brunhilde Pamsels Geschichte erlaubt uns eine Inneneinsicht, angesichts derer jeder für sich unausweichlich klären kann, wo er selbst steht. Oder um es anders zu sagen, je mehr Angst wir Wähler haben, desto größere Feiglinge wählen wir. Und diese Angstverwalter opfern dann alles, um an der Macht zu bleiben, uns, unser Land und unseren Kontinent Europa. Gehen wir feige in Deckung oder treten wir dem entgegen? Das ist jetzt nur das Vorwort und Einführung in die Idee, die ich auch zwangsläufig hatte, als ich den Film gesehen habe. Die Parallelen drängen sich für einen Soziologen und Politologen, aber auch Ökonomen, der ich bin, zwangsläufig auf. Und was auf den ersten Blick erstmal nicht vergleichbar erscheint, ist es beim genaueren Hinsehen schon. Nehmen wir mal ein Beispiel. Der Zweite Weltkrieg ist eine der Ursachen für den Zweiten Weltkrieg, war 1929 der Crash an den Börsen. Wir haben 2008 einen Crash erlebt, der vergleichbar ist, dessen Auswirkungen nur nicht ganz so hart bisher durchgeschlagen sind, weil sich immerhin die G20 international einigen konnten, wir retten mit Billionen die Banken. 1929 haben die Menschen das nicht verstanden, was passiert ist, die wenigsten, wie in den Börsen gezockt wurde, wie das Kapital an der ganzen Gesellschaft sozusagen kaputt gemacht wurde. Heute ist es noch umso schlimmer. Heute weiß jeder, wie fragil wir leben, wie dieses Finanzsystem aufgestellt ist. Aber was dahinter entsteht, ist nämlich ein Gefühl und das ist Demütigung. Sie erklärt in dem Buch sehr klar, wie gedemütigt sich die Deutschen gefühlt haben nach den Versailler Verträgen. Und ich lasse das wertfrei im Raum stehen, weil sie hat sich so gefühlt. Das hat man nicht zu werten. Und das ging ihr sicherlich nicht alleine damit. Und wenn man ein Volk oder eine Bevölkerung lang genug demütigt, das hat auch Henry Kissinger letztens gesagt zu dem Phänomen Donald Trump, dann muss man sich nicht wundern, wenn sie irgendwann sogar Lügen besser finden als die Wahrheit. Und es ist ihnen auch völlig egal, was der Trump erzählt, weil sie so viel Wut in sich gespeichert haben, dass der Radikalisierung dadurch Tür und Tor geöffnet wurden. Und das ist nichts weiter als damals in 1933. Es geht ganz viel um Emotionen. Ganz viel darum, irgendwie, also auch sowohl den menschlichen Faktor zu verstehen, als aber auch die sozioökonomischen Rahmenbedingungen. Die habe ich mir sehr genau angeschaut. Das Vertrauen in die demokratischen Eliten ist 1930 genauso zerbrochen, wie es heute zerbricht. Nur heute haben wir noch die Chance, weil wir aus der Geschichte gelernt haben. Wir wissen noch, was dann passiert ist. Und nehmen wir mal an, wir haben 20% radikalisierte Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht sind es auch mehr innerlich, es gibt verschiedenste Zahlen dazu, aber was ist mit den 80%, die verdammt nochmal diese Demokratie erhalten wollen? Und das war für mich dieser Auslöser, dieses Sachbuch auch ganz penibel, jede Aussage von ihr zu nehmen, in unsere Zeit zu transferieren und zu sagen, wir machen genau das Gleiche. Die Masse will nicht einen neuen Faschismus, aber wir richten uns als Mitläufer schon wieder ein. Die Demokratie lässt sich nicht im Internet verteidigen und nicht abends im bunten Abend vom Fernseher. Wenn wir wollen, dass wir diese offene Gesellschaft erhalten, dann können wir von Brunhilde Pamsel lernen, wie wir das nicht schaffen, nämlich durch Passivität, Ignoranz, aber auch eben durch Opportunität. Also Das Spannende an dieser Frau ist, dass sie mit 103 natürlich gesagt hat, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und ich habe noch nie aus der Zeit des Dritten Reichs jemanden so ehrlich sagen hören, ich war dumm, ich war feige, ich war äußerlich und ich war ein Opportunist, ich wollte Karriere machen, ich wollte dazugehören, aber gewusst habe ich nichts. Natürlich hat sie es gewusst, aber sie hat solche Schmerzen 70 Jahre mit sich herumgetragen, was sie im Propagandaministerium mitbekommen hat, dass sie zwar ein Urteil über sich selber fällen konnte, aber wir haben also in 30 Stunden Interview nicht eine einzige Sache, was über ihren Schreibtisch gelaufen ist, von ihr zu hören bekommen. Sie hat die Akten vom Volksgerichtshof gehabt, sie hat die Sophie Scholl-Akten gehabt. Sie war stolz darauf, dass sie die da nicht reingeschaut hat und sie in ihr Tresor getragen hat, nur damit sie aus ihrem preußischen Pflichtverhältnis sozusagen sagen konnte, ich war treu und bis zum Untergang. Und deswegen auch diese Anekdote, dass sie die Fahne der Kapitulation genäht, während Hitler sich nebenan umgebracht hat und Goebbels verbrannt wurde, hat das knapp überlebt, war dann 5 Jahre in Kriegsgefangenschaft und hat dann aber eben auch wieder beim Deutschen Rundfunk einen Arbeitsplatz gefunden und hat das aber eben zeitlebens verdrängt. Und was mir auch klar geworden ist, wenn wir jetzt nicht aufstehen und diese Demokratie verteidigen im Alltag, dann könnten wir in die gleiche Situation geraten, dass wir am Ende unseres Lebens so verdrängen müssen, dass wir das, was wir erlebt haben, niemandem mehr erzählen möchten. Ich kann Ihnen das Beispiel geben, was jetzt auch in der Türkei passiert. In der Türkei passiert exakt das Gleiche wie 1933 in Deutschland. Der Rundfunk ist gesäubert, die Medien sind gesäubert, es sind Zehntausende Menschen inhaftiert. Herr Erdogan will nach der Einführung des Präsidialsystems die Todesstrafe einführen. Das ist die Erhebung einer Diktatur. Das ist die Matrix genau zu einer Diktatur. Was mir auch durch Brunhilde Pamse klar wird, aber auch durch das, sie erzählt doch schon einiges von den Größen, die sie dann umgeben haben in den letzten Stunden. Ähnliche Szenen, wie sie sich im Führerbunker zugetragen haben. Wer dann noch wirklich mutig war, wer dann noch zu seinen Taten gestanden hat. Aber wir erleben im Moment in der Türkei das, wie schnell es gehen kann. Und die Gewaltenverschränkung, zum Beispiel in Österreich, wir haben immer gedacht, ja, das wird schon alles klappen, das wird sich nicht wiederholen können, weil die Verfassung so aufgebaut ist, das wird nicht passieren. Blödsinn. Die Verfassung in Österreich ist so aufgebaut, vielleicht wird sie jetzt verändern nach dem Schock, dass es beinahe gelungen wäre, ein Norbert Hofer als Präsident gewählt zu werden und im nächsten Atemzug die Regierung abzulösen. Und zwar so lange, bis sein Mann, Herr Strache, gewählt ist und die Demokratie abschafft. Klar haben wir in Deutschland, ist es sozusagen nicht möglich, den Bundespräsidenten direkt zu wählen. Aktuell haben wir gerade den Streit mit dem Alterspräsidenten, der Gauland, der soll es ja werden oder möchte es gerne werden. Jetzt muss der Lammert schon anfangen rumzutricksen, dass man ihm sagt, man muss eine gewisse Anzahl von Dienstjahren haben. Das zeigt, wie ängstlich die sind, dass auch diese Verfassung im Notfall nicht hält. Aber ich sage ihm, wie sie hält. In Polen stehen Zehntausende Frauen gegen eine erzkonservative Regierung auf, als sie den Abtreibungsparagrafen noch weiter verschärfen wollten. Und das Gesetz war binnen Tagen weg. Weil noch ist es keine Diktatur. Sie versuchen es. Das Gleiche, dass die Journalisten sollten aus dem Parlament verbannt werden, ist ihnen auch nicht gelungen, weil die Menschen auf die Straße gegangen sind. In Rumänien wollte ein Gesetz eingeführt werden, das einen korrupten Premier schützt. Bis zu 40.000 darf man korrupt sein, also 40.000 Euro, danach nicht mehr, damit er Präsident bleiben kann. Hunderttausende auf der Straße, das Ding ist weg vom Fenster. Es lohnt sich, aber die Demokratie retten Sie nicht vom Fernsehen und nicht im Internet. Die retten Sie auf der Straße. Es war nie anders. Es hat keine politische Bewegung etwas verhindert im Wohnzimmer. Und das wird durch Frau Pamsel extrem deutlich. Und ich kann jedem raten, sowohl den Film zu sehen, wenn er anläuft, das Buch ist der Versuch, sozusagen ganz explizit jeden Aspekt, auch jeden von uns mit reinzunehmen. Das ist keine Anklage. Die Jugendlichen, wenn sie die letzten 30 Jahre, ich habe mir das genau angeschaut, also statistisch valide Umfragen, inwieweit ist die Jugendgeneration YZ, wie man sie auch nennt, Millennials, an Politik wirklich interessiert? Es ist über 80% nein, kein Interesse. Und die 20 transferieren das teilweise als Image, dass sie halt Online-Petitionen unterschreiben und dann wieder zum eigenen Alltag übergehen. So macht man keine Politik, so macht man nicht mal Gesellschaft. Und das ist der einzige Aufruf, den ich von Pomsel mitgeben kann, ist, stehen Sie auf. Retten Sie diese Demokratie. Wir sind kurz davor, dass es für Europa sehr, sehr schlecht aussieht. Dankeschön. Gut, ich bin jetzt nach vorne noch am Tisch, klar.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.